Und das stimmt tatsächlich so ein bisschen, wenn ich eine Suppenkelle sehe oder einen Trichter sehe oder irgendein Gefäß oder irgendwas Altes, dann überlege ich, Mensch, was kann man denn damit machen? Und manchmal lege ich es dann auf Seite und dann fällt mir irgendwann vielleicht auch erst ein Jahr später eine Idee ein, wie man das bepflanzen kann. Das fing eigentlich mit einer Sammelleidenschaft an. Das ist ohnehin so ein kleiner Virus, den ich habe. Dann traut man sich natürlich auch an andere Sachen ran und man probiert auch ständig immer was Neues. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich den Job dann immer mehr reduzieren konnte. Dass wir gesagt haben, wir wollen bewusst etwas entschleunigen und auch auf vielleicht den einen oder anderen Luxus verzichten und dafür aber mehr Zeit haben, mehr Zeit für Dinge haben, die uns Spaß machen und versuchen auch ein bisschen weniger Geld klarzukommen. Man muss auch ganz klar sagen, des Geldes wegen habe ich diesen Schritt nicht getan.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Andreas. Andreas gärtnert leidenschaftlich gerne und lebt mittlerweile auch davon. Als Grünzeugs betreibt er seinen Instagram-Account und steht unter anderem als fliegender Händler auf Märkten. Ich möchte heute von Andreas wissen, wie ihn Tante Erna zum Gärtnern brachte, was er alles in seiner Handtasche aus Beton dabei hat und weshalb er eigentlich nie so richtig groß rauskommen kann. Hallo Andreas.
Hallo Jens.
Andreas, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Andreas. Ich bin eigentlich Geograf mit Schwerpunkt Geobotanik und habe aber im Laufe der Jahre meine Leidenschaft, nämlich das Gärtnern, zum Beruf gemacht und habe sozusagen die kleinste Staudengärtnerei Deutschlands gegründet. Die kleinste Staudengärtnerei so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil A, es ist ein Ein-Mann-Betrieb, aber vor allem kultivieren wir sehr kleinwüchsige, zwergige Pflanzen und deswegen auch die kleinste Staudengärtnerei Deutschlands.
So ein bisschen erübrigt sich dann die Frage, aber ich stelle sie natürlich trotzdem. Hast du einen Garten? Und wenn ja, was kann man da alles entdecken?
Ja, wir haben sogar zwei Gärten. Der eine Garten ist unser Hausgarten, da leben und wohnen wir. Der hat etwa 650 Quadratmeter, ist vor 20 Jahren entstanden. Es ist ein klassischer Staudengarten. Es gibt noch viele Rosen, Pfingstrosen als Strauch- und Staudenpfingstrosen. Ja, sehr viele Stauden, viele Steingartenelemente. Es gibt einen Senkgarten, wir haben einen Teich, einen Wintergarten. Also so, wie man das vor knapp 20 Jahren gemacht hat. Und vor 5 Jahren haben wir einen zweiten Garten angelegt. Da konnten wir uns nochmal richtig austoben. Der ist auch ganz anders angelegt. Der hat ungefähr 1000 Quadratmeter, ist deutlich naturnäher und deutlich auch extensiver angelegt. Und da kultivieren wir auch unsere Pflanzen, die wir auf den Pflanzenmärkten oder auch in unserem Webshop anbieten. Und noch ein kleiner netter Nebeneffekt. Wir konnten da auch uns ein bisschen mehr dem Thema Gemüse und Obst widmen. Wir haben da auch viel Gemüsebeete und einige Obstbäume und auch Sträucher angepflanzt. Ja, und was das Besondere eigentlich in beiden Gärten ist, was man da entdecken kann, das sind immer wieder Upcycling-Ideen. Wir haben viel mit alten historischen Baustoffen gearbeitet, viel mit Dachziegeln, Ziegelsteinen, aber auch alte Tröge oder wenn jemand irgendwie einen Schwung Natursteine hatte, die er nicht mehr brauchte, dann, also alles, was jemand nicht mehr brauchte, das haben wir dankend genommen und da das Ganze dann gestalterisch eingesetzt. Und es gibt zum Beispiel auch viele bepflanzte Suppenkellen oder bepflanzte Trichter. Das ist so ein kleines Faible, diese Upcycling. Das findet man eigentlich überall bei uns im Garten.
Und wie würdest du heute deinen Beruf beschreiben? Also angenommen, du müsstest heute deine Steuererklärung machen, was schreibst du bei Beruf rein? Wenn du, da du ja nicht nur gärtnerst, sondern auch diese DIY-Projekte machst und alles, was dazugehört, wie nennst du dich?
Ja, in erster Linie bin ich schon Gärtner. Also das ist das Wesentliche, wo ich auch mein Lohn und Brot mit verdiene. Das sind die Pflanzen. Das ist das Kultivieren von Pflanzen. Das Besondere ist, dass wir alles selber machen. Wir machen die Stecklinge selber. Wir kaufen gar keine Jungpflanzen zu. Dann wird ein Teil wird noch aus Saat großgezogen und das ist schon der Kern der Geschichte. Aber wir haben eben auch noch ein paar andere Standbeine. Ich arbeite viel mit Beton. Es gibt so Pflanzgefäße aus Beton. Dann machen wir auch Figürliches aus Beton. Es gibt Vogeldrängen aus Beton. Das ist so ein zweiter Part und dann haben wir noch als drittes ja, schöne alte Dinge für den Garten. Das können Zinkwannen sein oder Gefäße und Trödel aus Emaille. Das bieten wir dann auch entweder bepflanzt oder unbepflanzt bei uns im Garten oder auf den Gartenfestivals und Pflanzenmärkten an. Und last but not least, wir haben Kurse und Workshops bei uns im Garten zu den verschiedensten Themen. Und ja, so setzt sich das Ganze aus den verschiedenen Standbeinen zusammen. Aber wenn du mich fragst, was ist so das Zentrale und das Wichtigste und was, als was fühle ich mich, dann bin ich ein kleiner Staudengärtner.
Okay, aber du warst nicht immer selbstständiger Staudengärtner, sondern du hast mal dein berufliches Leben anders angefangen. Vielleicht magst du da einmal erzählen, was du vorher gemacht hast und warum du dann ja, gewechselt bist oder gewechselt hast.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich den Beruf des Staudengärtners gar nicht gelernt habe, sondern ich habe Geografie studiert oder Geowissenschaften und hatte dabei den Schwerpunkt Geobotanik. Also der Background, was das Botanische angeht, der ist vorhanden. Aber ich habe nie gelernt, wie man die verschiedensten Stauden denn kultiviert, wie man Stecklinge macht und all die Dinge. Auch so das ganze Thema Gartengestaltung, Gartenbau, das waren alles Dinge, die ich mir ja, mehr oder weniger autodidaktisch beigebracht habe. Und ja, wie das vor gut 30 Jahren war, ein Geografiestudium war ein tolles Studium, aber leider brotlose Kunst. Und ich habe damals immer schon für eine Zeitung gearbeitet und habe dann gedacht, dann guck mal, dass du dieses Thema Schreiben und Zeitung, dass du das zu deinem beruflichen Feld machst. Und dann habe ich aber die Seite sozusagen gewechselt und habe als Kommunikationsberater gearbeitet. Viele Jahre in der Agentur, habe dort auch immer naturschutzfachliche Themen zum Glück bearbeiten können. Ich habe viel bei Verkehrsinfrastrukturprojekten die Begleitplanung dann entsprechend kommunikativ aufbereitet und dann auch den Menschen erklärt, warum wird jetzt zum Beispiel eine Bahnstrecke gebaut, was gibt es da für Eingriffe, was ist da naturschutzfachlich zu berücksichtigen. Aber ich habe auch Bauverfahren erklärt, wie zum Beispiel ein Tunnel gebaut wird oder eine Brücke gebaut wird, aber ganz häufig mit dem naturschutzfachlichen Bezug und habe dann nebenbei diese kleine Gärtnerei aufgebaut, wirklich im Nebenerwerb, habe meinen Job immer mehr reduziert, so peu à peu, immer in 5-10% Schritten und ja, und irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern genau vor 3-4 Jahren, dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich das ganz machen und habe dann meinen Job an den Nagel gehängt und bin jetzt als Gärtner unterwegs.
Hast du deinen alten Job immer weiter reduziert, weil du deine Gärtnerei aufbauen wolltest? Also war das schon im Kopf, dass du quasi den Fokus mehr auf die Gärtnerei legen wolltest? Oder warum ist der alte Job immer weniger geworden?
Ja, zum Teil war es dann tatsächlich auch die Arbeitsbelastung, weil wenn man parallel was aufbaut, das wird dann immer mehr und die Arbeit wird dann auch immer mehr und wir haben mit unserem kleinen Unterfangen Grünzeugs dann auch eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Und dann macht man natürlich auch immer mehr. Wir haben am Anfang habe ich Testballons abgeschossen und habe dann auch mal erste Pflanzenmärkte ausprobiert, erste Workshops ausprobiert. Und als ich dann rausstellte, dass das gut angenommen wird und dass die Leute unsere Sachen mögen und unsere Pflanzen mögen, dann traut man sich natürlich auch an andere Sachen ran und man probiert auch ständig immer was Neues. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich den Job dann immer mehr reduzieren konnte. Und ja, und dann irgendwann ist es dann tatsächlich so, dann spätestens als dieses zweite Grundstück dann auch ins Spiel kam, das war dann schon sehr viel Arbeit, das Ganze einzurichten. Das war eine wilde Brache, die erst aufbereitet werden musste und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es sollte jetzt dann doch ein Fulltime-Job sein und dann habe ich irgendwann auch dem Job dann einen Nagel gehängt.
Wie war dieser Schritt? Also der ist ja, will ja auch wohl überlegt sein. Zum einen brauchst du ja wahrscheinlich ein bisschen Mut und Risikofreudigkeit oder Risikofreude. Wie war das für dich? Also war das eigentlich für dich ein fließender Übergang und eine logische Konsequenz, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt ganz oder gar nicht? Oder war das irgendwo ein Punkt, wo du gesagt hast, wo du wirklich dann mit dir gehadert hast, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, weil beides geht nicht mehr? Also was ging in dir vor?
Ja, da gibt es so mehrere Faktoren. Zum einen bin ich der Sohn meines Vaters. Und mein Vater ist ein sehr, ein sehr ordentlicher, ein sehr pflichtbewusster Mensch, auch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch. Und das habe ich auch ein Stück weit abbekommen. Und dann sind natürlich solche Fragestellungen, klappt das dann auch alles, wenn du dich selbst krankenversichern musst und du musst in deine Rente einbezahlen, solche Dinge, das sind natürlich alles Themen, die einen bewegen. Und das Gute war eigentlich, dass man sich so peu à peu dann auch dann herantasten konnte. Und natürlich dann kommt ein anderer Faktor dazu. Ich war dann auch schon etwas älter, hatte dann auch schon etwas in meine Rente einbezahlt. Wir haben das Haus war dann soweit irgendwann auch mal abbezahlt. Solche Dinge. Und dann konnte man irgendwann auch sagen, naja, jetzt kann man das vielleicht dann doch probieren. Und dann kam noch ein dritter Faktor dazu, dass ich mit meinem Chef in der Agentur immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Und der wusste, was er an mir hat und ich wusste, was ich an ihm habe. Und da war eine Zusammenarbeit auch mit einer geringeren Beschäftigung immer noch sehr, sehr gut möglich. Und als er dann in seine wohlverdiente Rente gegangen ist, dann habe ich gesagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Dann wird dann gefragt, wer ist denn der Homrickhausen, der da nur Teilzeit da ist und das auch hauptsächlich im Winter. Und die Frage wollte ich mir dann nicht stellen lassen und dann nochmal eine neue, mich nochmal neu beweisen zu müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und habe das eigentlich auch nie bereut. Und das war dann auch der richtige Zeitpunkt. Also das merkt man ja dann auch irgendwann, wenn man dazu bereit ist. Manchmal überlegt man, hätte man vielleicht auch früher machen können, aber so im Großen und Ganzen war das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt.
Jetzt hast du gesagt, im Studium, also in deinem Geobotanikstudium, hast du da zwar die Pflanzengrundkenntnisse kennengelernt und das Ganze drumherum, aber das eigentliche Gärtnern, also was praktisch zum Gärtnern gehört, war ja nicht dabei, aber irgendwo muss ja diese Leidenschaft hergekommen sein, dass du überhaupt dir die Hände mit Gartenerde schmutzig machst und Töpfe füllst und Pflanzen da reinsteckst. Wo weißt du, wo das herkommt? Also ich habe in der Einleitung ja schon Tante Erna erwähnt. Vielleicht magst du mal erzählen, wie klein Andreas denn zum Gärtnern kam.
Ja, Schuld ist Tante Erna. Das ist so ein schöner Satz, den ich gerne immer von mir gebe. Meine liebe Tante Erna, das war eine Nenntante, bei der ich als Kind immer relativ häufig dann im Garten gespielt habe und dann auch beim Gärtnern geholfen habe. Und sie hatte damals zum Beispiel auch immer Sempervivum, also Haus- oder Dachwurz, was eine Pflanze ist, die mich bis heute begleitet. Und sie hatte ganz große, tolle, diese Tectorum-Hybride, das sind so ganz groß, rosettige Sempervivum-Pflanzen. Und da hatte sie komplett eine Beeteinfassung, das vergesse ich nie. Und das war immer was mich fasziniert hat. Und sie hat mich da auch an die Hand genommen. Sie hat viel mit Gemüse gearbeitet. Sie hatten Hühner und all das, was man sich so in ländlich geprägten Regionen vorstellt. Und das hat mich schon auch geprägt. Also ich bin auch ein Stück weit ein Landei, auch wenn ich heute in der Nähe von Frankfurt wohne. Aber die Betonung auf Nähe Frankfurt sagt schon, dass wir auch wieder auf dem Land leben. Und das hat mich in der Kindheit schon geprägt. Und ja, durch Tante Erna. Ich habe übrigens auch noch Stauden von Tante Erna, die ich aus dem Garten von ihr geschenkt bekommen habe, die wachsen heute bei uns dann tatsächlich auch noch im Garten. Und ja, das war so der Beginn der Leidenschaft.
Dann kam wahrscheinlich die Zeit, ich nenne es immer der Hormonumstellung, jetzt irgendwann zwischen 10 und 20 erreicht das, holt das irgendwie jeden ein. Dann kam das Studium, jetzt hast du die Gärtnerei. Du hast eben schon Sempervivum erwähnt. Wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie dein Sortiment aussieht? Also was hast du, mit was für Pflanzen arbeitest du? Du hast ja eben schon gesagt, dass das eher kleinere Pflanzen sind. Magst du mal ein paar Beispiele nennen, was ihr in der Gärtnerei habt oder was du in der Gärtnerei hast und wie man diese Pflanzen anbaut? Also ich habe immer natürlich, das habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich an kleine Pflanzen denke oder an Sempervivum denke zum Beispiel, also die Hauswurze, dann denke ich immer an einen Baumarkt und dann sehe ich da 200 Pflanzen in kleinen Töpfchen auf dem Tisch stehen. Und ich habe mich halt gefragt, wie baut man diese Pflanzen denn eigentlich in Mengen an? Also hast du da auch zu Hause dann in deiner Gärtnerei einen großen Tisch mit 200 Töpfchen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also diesem Tisch hat es tatsächlich angefangen. Also das fing eigentlich mit einer Sammelleidenschaft an. Das ist ohnehin so ein kleiner Virus, den ich habe, dass ich von an Pflanzengattungen sehr, sehr schnell anfangen zu sammeln, sehr zum Leidwesen meiner lieben Frau. Und damals hat das angefangen mit Semper Vivum. Und ich hatte dann relativ schnell sehr viele Sorten. Es waren dann so 800, 900 verschiedene Sorten. Und dann haben wir das erste Mal den Garten geöffnet. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, Mensch, kann man davon auch was kaufen? Und dann haben wir irgendwann dann unser kleines Nebengewerbe erstmal angemeldet. Und dann haben wir auch gesagt, okay, dann können wir dann auch beim offenen Garten Pflanzen anbieten. So hat es angefangen. Und diese Semper Vivum, die haben tatsächlich auf einem Tisch gestanden. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass diese Tische sehr, sehr schön zum Beobachten sind, aber im Winter leider ein bisschen Probleme machen, weil man doch mehr Frostschäden hat, als wenn die Sachen direkt unten auf dem Boden kultiviert werden stehen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt die Pflanzen vom Tisch wegzunehmen und diese klassischen Beete, die man kennt, so Kulturbeete, wo ein Töpfchen neben dem anderen steht. Wir kultivieren alle unsere Pflanzen in so einem 9x9er Töpfchen. Das ist so ein kleines viereckiges Töpfchen. Manchmal auch noch ein bisschen kleiner, 7x7. Das sind so die beiden Maße, mit denen ich arbeite. Und ja, und dann kamen dann im Laufe der Jahre dann auch immer andere kleine zwergige Stauden dazu. Das können besonders kleinwüchsige Thymiane sein. Das sind Nelken, das sind Steinbreche. Dann gibt es so kleine Leimkräuter. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Globularia, also die Kugelblume, gibt es verschiedene Sorten. Es gibt eigentlich von ganz, ganz vielen Dingen kleinwüchsige Sorten oder ja auch Züchtungen. Und das ist so mein Faible. Also immer, wenn ich irgendwo sehe, Mensch, da gibt es jetzt wieder was Kleinwüchsiges, was besonders kleinwüchsig sein soll, dann, ja, dann stellen sich bei mir die Ohren hoch und dann will ich das haben. Und dann muss ich das ausprobieren und dann kommt so eine, ja, eigentlich eine Prüfung, ob diese Pflanze auch gut ist, um sie in Bepflanzungen, also in Gefäßen oder in Trögen entsprechend einzusetzen. Weil das ist eigentlich so das, wie ich sie verwende und wie ich sie auch anbiete. Das ist so auch ein bisschen die Nische, die wir belegen. Es ist so, dass gerade im Rhein-Main-Gebiet die Menschen immer kleinere Gärten haben. Sie haben teilweise Balkone oder Terrassen. Und da haben wir uns dann überlegt, oder es war jetzt keine strategische Überlegung, sondern einfach, wir haben das beobachtet, dass die Menschen einfach diese kleinwüchsigen Pflanzen ganz gut gebrauchen können. Und da hat das dann angefangen und dann, wie gesagt, testen wir, ob die Pflanzen auch gut geeignet sind, ob sie gut auch in dieser Gefäß- oder Trogkultur auch wachsen oder ob sie da eher ein bisschen rumzicken, dann fliegen sie auch wieder aus dem Sortiment raus. Und das ist so der Werdegang. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass wir diese Kulturbeete haben, die sind unterschiedlich lang. Meistens sind sie 1,50 Meter tief und dann 7 oder 8 Meter lang. Und im Winter kommen dann klassisch noch wie früher, vor 30, 40 Jahren, kommt dann so ein Gärtnerglas drüber als Schutz vor der winterlichen Nässe. Und im Sommer stehen dann die Pflanzen dort drin und werden kultiviert. Ja, so kann man sich das vorstellen.
Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar die Zwergigkeit der einzelnen Arten oder Sorten. Und zwar genau darauf zieht meine Frage ab, nämlich sind das oft Arten, wo es große Geschwisterchen von gibt, also die aber natürlicherweise auch klein vorkommen, oder sind das gezüchtete Sorten, die von großen Arten quasi klein gezüchtet wurden? Und was mich auch interessieren würde, wenn du irgendwo eine große Staude siehst, also guckst du dann auch gezielt, gibt es davon eine kleine Version?
Also es gibt so bestimmte Gattungen, wo man sagen kann, da findet man sehr, sehr viele kleinwüchsige, zwergige Pflanzen. Bei Semper Vivum gibt es dann auch unterschiedlich große Rosetten, aber das sind generell eher kleinwüchsige, polsterförmige Stauden. Bei den Steinbrechen gibt es verschiedene Sektionen dann auch noch. Da gibt es dann welche, die sind eher für den Schatten geeignet oder in absinnigen Bereichen. Manche, die gehen noch in die Sonne rein, aber auch denen oder vielen ist auch gemeint, dass sie eher kleinwüchsig sind. Dann haben wir zum Beispiel die Nelken. Das kennt vielleicht dann auch jeder, dass es auch Nelken gibt, die im Steingarten durchaus auch Polster bilden, die 1 Meter bis 1,50 Meter groß werden können und auch 20, 30 Zentimeter hoch werden. Aber da gibt es eben dann auch die Zwerge und die bleiben dann auch nach 10, 12, 15 Jahren sind das Polster, die nicht größer als 10, 12, 13 Zentimeter groß sind. Und das ist, und dann auch nur so 2 Zentimeter hoch. Und das ist dann immer was, was ich tatsächlich suche. Und ich gucke tatsächlich dann auch in den Sortimenten. Das ist dann so eine tolle Aufgabe im Winter und das ist eine Aufgabe in der letzten 30 Jahre eigentlich, dass ich immer wieder gucke, wo gibt es denn was besonders Kleinwüchsiges? Ein schönes Beispiel habe ich nicht so lange. Es gibt 2 Salbei-Arten, die sehr, sehr zwergwüchsig sind von dem klassischen Küchensalbei. Und die habe ich entdeckt und dann denke ich, ja Mensch, die musst du auch haben. Die sind dann für die Kübel- oder Druckkultur auch ganz gut geeignet und auch gerade eben für Menschen, die eben nicht so viel Platz haben, sind das dann Stauden, die man gut verwenden kann. Oder Thymiane, da gibt es ja auch welche, die riesengroße Polster werden, die eher wie ein kleiner Zwergstrauch wachsen. Aber es gibt eben auch diese Mattenbildenden und da wieder welche, die besonders klein und zwergig dann auch sind. Und das ist dann so das, was ich gerne haben möchte und was wir dann auch entsprechend anbieten.
Du hast erzählt, das hat angefangen mit einem offenen Garten, also angefangen mit dem, dass du deine Pflanzen quasi abgibst nach draußen. Das hat angefangen mit den offenen Gärten oder mit einem offenen Garten. Wie sind heute deine Vertriebswege? Also wie wirst du all deine kleinen Töpfchen wieder los?
Es ist nach wie vor so, dass wir unseren Garten oder unsere Gärten beide öffnen. Es sind verschiedene Wochenenden im Jahr, meistens 1 bis 2 Mal pro Garten. Also es kann sein, dass wir dann 3 bis 4 Mal den Garten im Jahr öffnen. Das ist so der eine Weg. Dann sind wir auf Pflanzenmärkten und Gartenfestivals vertreten. Bislang eigentlich immer auch nur im erweiterten Rhein-Main-Gebiet. Wir haben so eine Regel, dass alles, was mehr als eine gute Stunde weg ist, das ist dann für uns eher uninteressant. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir nur bislang immer nur ein kleines Auto hatten und dementsprechend dann einfach nicht so oft fahren können, wenn man dann weiter weg ist. Und wir sind so auch die klassischen Heimschläfer immer gewesen. Es ist mal ganz angenehm, wenn man abends dann nach so einem Markt dann auch zu Hause sein kann und vielleicht auch nochmal neue Dinge einpacken kann. Das ist das Zweite. Und dann haben wir dank Corona haben wir einen Webshop ins Leben gerufen, weil wir hatten damals eben auch Pflanzen, es gab aber keine Veranstaltung mehr. Und jetzt ist das bei Pflanzen ein bisschen problematisch, die irgendwo in ein Regal zu räumen, um dann die 3, 4 Jahre später wieder rauszupacken. Das geht so nicht. Und dann haben wir über Nacht einen Webshop eingerichtet und sind damals auch auf Instagram gegangen, um das Ganze dann auch entsprechend ein bisschen zu bewerben. Und seitdem haben wir diesen Webshop. Also das sind so eigentlich die 3 Wege, eigene Veranstaltungen im Garten, externe Veranstaltungen, so Gartenfestivals, Märkte und dann in der Webshop.
Also da höre ich also klar raus, ihr habt keinen Laden, wo man hinfährt, wo eine Schiebetür aufgeht, da gehe ich rein und dann suche ich mir Pflanzen aus und abends um 18 Uhr macht ihr wieder zu, sondern ihr habt die Wege, die du eben genannt hast und
genau, ja. Also es ist leider, wir schaffen es einfach nicht, dann regelmäßige Öffnungszeiten auch noch anzubieten, sondern wir bündeln das Ganze so ein bisschen auf diese Wochenenden, wo wir den offenen Garten haben oder man kann zum Beispiel auch unsere Pflanzen bestellen und wir bringen die dann zu den Märkten mit. Oder aber wenn jetzt jemand hier aus der näheren Umgebung ist, der sagt, Mensch, ich will die Pflanzen lieber abholen, ich will nicht, dass die per Post geschickt werden, wobei man sagen muss, gerade diese zwergigen Pflanzen lassen sich sehr, sehr gut verschicken, wenn es nicht gerade so heiß ist wie die letzten Wochen. Aber ansonsten lassen sie sich sehr, sehr gut versenden. Aber wenn jemand sagt, kann ich die auch abholen, dann geht das natürlich auch und dann kann man die ganz normal im Webshop bestellen und dann stellen wir das zusammen. Wir bieten auch so Pakete an, dass wir sagen, wenn er möchte gerne eine Schale bepflanzen, die soll im sonnigen Bereich stehen, dann sagen wir, okay, dann stelle ich dir 10 oder 15 oder 20 Pflanzen zusammen und dann können die dann auch entsprechend abgeholt werden.
Wenn ich in eine Gärtnerei gehe, dann, um jetzt mal Klischees zu bedienen, dann sehe ich den Gärtner oder die Gärtnerin, den Chef oder die Chefin, sehe ich entweder an der Kasse oder sie fahren mit einem Etagenwagen durch die Gegend, wo Paletten draufstehen mit Töpfchen. Oder sie haben einen Gartenschlauch in der Hand und wässern. Wie sieht ein Gärtneralltag bei dir aus, wenn es den gibt?
Ja, das Ding gibt es schon ein Stück weit. Man muss immer so ein bisschen dann auch auf die Jahreszeit blicken. Im Frühjahr, das Frühjahr steht ganz klassisch natürlich im Zeichen der Vermehrung. Das ist nach wie vor noch die Hauptzeit, wo ich meine Pflanzen entsprechend über Stecklinge vermehre oder auch über Aussaat vermehre. Der Klimawandel verändert so ein bisschen diese Zeiten. Also es gibt mittlerweile Sachen, die ich auch zu anderen Zeitpunkten vermehre. Es gibt auch einige Stauden oder diese zwergige Stauden, die man durchaus auch in Richtung Herbst oder Winter dann auch vermehren kann. Aber so das Frühjahr ist eigentlich klassisch der Zeitpunkt, wo man die Stecklinge macht, die Stauden vermehrt, die Stauden teilt, aber auch nochmal umtopft und die Töpfe putzt, damit es auch alles schön aussieht, wenn man auf den Märkten ist. Und dann geht es dann auch relativ schnell mit den Märkten los. Gleichzeitig ist der Webshop geöffnet und das sind dann die Monate, wo man einfach auch gucken muss, dass man sein Geld verdient, weil als Gärtner hat man ein relativ kleines Fenster, wo man Geld verdienen kann. Und dann kommt im Sommer, sind natürlich Gießdienste angesagt. Gerade der letzte Sommer war relativ stressig, was das angeht, weil wir auch tatsächlich alles mit Hand noch wässern müssen. Wir haben keine Bewässerungsanlage, keine Regner oder Ähnliches. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass wir sehr viele unterschiedliche Pflanzen haben und da kann man jetzt keinen Regner drüber laufen lassen, weil dann hat man bei der einen Stelle zu viel gegossen, bei der anderen zu wenig. Also da muss die Gärtnerhand dann immer noch so ein bisschen gucken und auch entscheiden, wo muss gegossen werden und wo nicht. Und der Sommer ist dann auch ein Zeitpunkt, wo getopft wird. Der Sommer ist aber auch ein Zeitpunkt, wo dann die Kurse und Workshops stattfinden. Der Sommer ist ein Zeitpunkt, wo auch der Beton dann gemacht wird, weil der trocknet dann sehr gut. Also das sind dann so die Aufgaben, die im Sommer anstehen. Der Sommer ist in der Regel dann auch etwas ruhiger, wenn es nicht so trocken ist. Und dann kommt der Herbst, dann kommen noch mal ein paar Märkte, noch mal ein paar Veranstaltungen und dann auch noch mal ein paar Vermehrungsarbeiten. Und ja, so Oktober, November wird es dann immer ruhiger. Und das sind so eigentlich der Ablauf oder wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Es ist immer ein sehr früher Tag. Ich bin auch, ehrlich gesagt, auch ein leidenschaftlicher Frühaufsteher. Ich liebe es, morgens um 5 Uhr schon draußen zu sein. Dann ist es überall ruhig und ich habe dann auch die nötige Energie. Ich bin nicht so der Abendmensch, was das Energetische angeht. Und dann ist es ein früher Tag und es sind im Sommer oder im Frühjahr sind es auch lange Tage und auch lange Wochen.
Aber was macht denn jetzt der Minigärtner dann Ende November, im Dezember oder im Januar?
Ja, der macht dann 6 Monate Urlaub. Ja, schön wäre es, wenn das so wäre. Es ist leider nicht so, aber tatsächlich ist es so, dass man dann eher auch im Winterhalbjahr seinen Urlaub macht. Im Sommer ist es sehr schwer möglich, mehrere Tage mal weg zu sein, weil es muss alles dann immer organisiert werden, dass alles gegossen wird und der Teufel ist ja ein Eichhörnchen. Wenn man dann mal vielleicht geplant hat, 2 Tage wegzufahren, just dann sind es irgendwie 32, 33 Grad und der oder diejenige, die man gefragt hat, ob sie denn mal gießen kann, hat dann den Stress. Und es ist halt so ein Grund, warum wir im Sommer eigentlich relativ wenig wegfahren können. Aber im Winter, dann machen wir unseren Urlaub. Wir haben immer nach der Saison so das Ziel La Gomera, wo wir sehr, sehr gerne sind, wo wir viel wandern können, wo wir auch viel Natur haben, wo wir Natur erleben können. Und aber auch eben andere Ziele. Aber im Winter sind natürlich auch, man muss die ganzen Vorräte auffüllen. Ein Teil der Betonarbeiten kann ich machen, auch ein Teil, was die Pflanzenpflege angeht, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse draußen sind. Und dann gibt es auch so Dinge wie Steuern, Verpackungsverordnungen, all diese wunderschönen Dinge, die es im Leben gibt, die macht man dann auch im Winter.
Und jetzt hast du schon ein paar Mal den Beton erwähnt und ich hatte auch schon ganz am Anfang die Handtasche aus Beton erwähnt. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen über Trödel sprechen, den du ja auch benutzt für deine Dinge, die du verkaufen möchtest oder die du auch mit deinen Pflanzen kombinierst. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das? Oder was machst du mit Beton und was machst du mit Trödel? Also wie pimpst du deine Hauswurzeln noch auf?
Ja, also fangen wir vielleicht mit dem Beton an. Mit Beton arbeite ich seit knapp 20 Jahren mittlerweile. Diesem Beton ist ein organischer Zuschlag zugesetzt, so dass man da relativ schnell Gefäße und Tröge erhält, die eine richtig schöne Patina haben. Die sehen dann wirklich aus wie so alte Natursteintröge. Und wann immer wir mal einen Trog haben, der schon ein paar Jahre alt ist, und wir nehmen den mit auf den Pflanzenmarkt, und wenn dann jemand fragt, was ist das denn für ein Naturstein, dann denken wir, yes, alles richtig gemacht. Offensichtlich scheinen die dann doch auch sehr naturgetreu auszusehen. Und dann habe ich das irgendwann verfeinert, und es gibt zum Beispiel so kleine Spruchtafeln, die man an die Wand hängen kann oder auch aufstellen kann. Da sind dann auch so schöne Sprüche drauf, wie das Grüne nach oben, das Braune nach unten, was in deine Richtung ja ganz gut passen würde. Auch eben Figürliches. Ich arbeite sehr gerne mit der Figur des Ammoniten und mit Schnecken. Das sind einfach auch so organische, auch zu diesen kleinen Pflanzen passende Motive. Und dann gibt es eben kleine Tröge mit diesen Ammoniten. Aber es gibt zum Beispiel auch das kleinste Hochbeet der Welt. Das steht vorne auf dem Trog Hochbeet drauf, und dann kann man das an die Wand hängen und mit einem kleinen Dachwurz bepflanzen. Also solche Dinge. Das ist der Beton. Gibt es auch größer in Form von Vogeltränken oder auch größeren Trögen. Das sind so die Sachen, die wir da machen. Und das Zweite ist der Trödel. Das ist einfach so eine Leidenschaft, dass wann immer ich irgendwas sehe, was sich nicht schnell genug bewegt, das wird bepflanzt. Das hat meine Frau mal so gesagt. Und das stimmt tatsächlich so ein bisschen, wenn ich eine Suppenkelle sehe oder einen Trichter sehe oder irgendein Gefäß oder irgendwas Altes, dann überlege ich, Mensch, was kann man denn damit machen? Und manchmal lege ich es dann auf Seite, und dann fällt mir irgendwann vielleicht auch erst ein Jahr später eine Idee ein, wie man das bepflanzen kann. Und das hat sich so entwickelt. Und auch da war es so, dass die Leute gesagt haben, Mensch, du hast da so eine Suppenkelle beispielsweise hängen, kann man die eigentlich auch kaufen? Und dann am Anfang war mir gar nicht klar, dass das von Interesse für die Menschen ist. Und dann haben wir eben auch angefangen, solche bepflanzten Gefäße oder Gegenstände mit anzubieten, und dann auch leer, das so, dass die Leute das, manche wollen das ja eben auch gerne selber machen, dann bieten wir sozusagen die Hardware an in Form von einer Suppenkelle und dann die Software, die Pflanze, wo die da entsprechend gepflanzt werden kann, und wenn einer die Erde noch braucht, dann haben wir die auch im Angebot, also wir versuchen dann auch so kleine rundum Sorglospakete dann den Leuten anzubieten.
Und du hast auch erzählt, du gibst Workshops. Ich glaube, da war auch unter anderem die Handtasche aus Beton dabei. Und du hältst Vorträge.
Ja, also die Handtasche, das ist unsere Louis Beton Handtasche. Da muss man mal vorsichtig sein, dass man da keine Markenrechte verletzt. Aber wir sagen das immer mit einem Zwinkern im Gesicht, dass das die Louis Beton, die neueste Kollektion von Louis Beton ist. Und das sind halt entsprechend auch tatsächlich mit Betongefäße, die wirklich wie eine Tasche aussehen, und da montiere ich dann entsprechend Lederriemen dran, und das ist so ein kleiner Gimmick, wo man es auf jeden Fall auch immer schafft, dass die Leute ein Schmunzeln im Gesicht haben, wenn sie davor stehen und wenn sie dann den Namen noch lesen, wenn wir ab und zu dann auch Louis Vuitton, die neueste Kollektion, dazu schreiben, dann passt das ganz gut, und das ist eben auch ideal, um mit solchen kleinen zwergigen Pflanzen dann bepflanzt zu werden. Das funktioniert sehr gut. Und das ist so das, was wir da gerne
haben. Und wo findet das dann statt? Ist das dann bei dir im Garten, oder gehst du dann irgendwo, also hast du irgendwo einen Ort, wo du diesen Workshop gibst?
Nee, die Workshops sind bei uns im Garten, also bei uns zu Hause im Garten. Hat auch damit zu tun, dass wir dann den Leuten auch mal Kaffee anbieten können. Auch die sanitären Einrichtungen möchten ja manchmal gerne besucht werden. Und das ist alles bei uns zu Hause ganz gut möglich. Und dann gibt es aber auch zu den unterschiedlichsten Themenbereichen Workshops und Seminare. Früher bieten wir häufig einen Rosenschnittkurs an oder eine Staudenwerkstatt, wo es dann darum geht, wie teile, vermehre ich Stauden, was muss ich bei der Gestaltung berücksichtigen, was sind so Pflegemaßnahmen übers Jahr verteilt, also solche Sachen. Und dann eben diese Betongeschichten, da gibt es ein zum Grundkurs, wo ich das Grundsätzliche erkläre und dann jeder Teilnehmer auch so ein kleines Gefäß macht und darauf aufbauend dann zum Beispiel auch die Vogeltrinken oder ähnliche Geschichten. Und wir versuchen eigentlich auch immer, weil wir viele Wiederholungstäter haben, die offensichtlich Gefallen an uns und unserem Garten haben, die auch immer wieder kommen. Und dann versuchen wir natürlich auch, neue Angebote zu schaffen. Das ist eigentlich so das Spannende, dass man nicht immer das Gleiche macht, sondern dann auch immer mal wieder was Neues ausprobieren kann. Und das ist so das, was mir auch persönlich viel Freude bereitet, neue Arbeitstechniken auch auszuprobieren, neue, auch gerade beim Beton wieder, auch mit neuen Mischungen zu arbeiten. Das ist so der Reiz für mich, das auszuprobieren. Das macht mir immer große Freude. Aktuell ist so eine Phase, also der Sommer, Spätsommer ist so eine Phase, wo ich dann auch in meiner Betonwerkstatt zu finden bin und solche Dinge dann auch ausprobieren kann.
Holst du denn dann irgendwo Informationen, wo du dann weißt, okay, wenn ich diese Mischung nehme oder diesen Beton nehme und ich lasse den zum Beispiel 2 Jahre irgendwo stehen, dann sieht der so und so aus? Also, dass du da irgendwo ein Ziel, also dich irgendwo informierst, wie ein Ziel aussehen kann, oder experimentierst du und guckst dann selber, was überhaupt daraus wird?
Es ist eigentlich so, dass ich ein Mensch bin, der gerne beobachtet und ja, einfach, wenn ich unterwegs bin, in anderen Gärten bin oder auch auf einer Veranstaltung bin, und das funktioniert bei mir ganz gut, dass ich was sehe und es relativ schnell auf unsere Produkte adaptieren kann. Also ich mache ganz, ganz selten was nach, weil ich das auch nicht so mag, wenn stumpf irgendwie was nachgemacht oder abgekupfert wird. Ich bin in der glücklichen Lage, dann relativ schnell eine Lösung daraus zu entwickeln, die dann zu unserer Produktpalette oder Ähnlichem dann passt. Das ist erstmal so die Idee, dass ich überlege, Mensch, das könnte man aber vielleicht so oder so machen, und damit hat man da auch wirklich was Neues, was sonst eben auch keiner hat. Und dann probiere ich aus. Also ich habe vorhin das Hochbeet genannt oder auch die Kacheln mit den Schriften drauf, und da habe ich über ein Jahr gebraucht, bis ich tatsächlich diese Formen dann auch hatte, mit denen ich die Gegenstände dann jetzt auch produzieren kann. Und ich habe nicht 365 Tage, 24 Stunden daran rumgeforscht, aber immer mal wieder, und dann probiert und hat nicht geklappt. Dann ja nochmal nachgedacht und wieder probiert, und dann irgendwann hat es dann funktioniert und hat geklappt. Ich habe im Freundeskreis oder Bekanntenkreis Handwerker, da ist man immer ganz gut beraten, wenn man die fragt, weil die haben da einen ganz guten Erfahrungsschatz. Ich habe auch ein paar Kunsthandwerker, mit denen man spricht, und es ist dann viel ausprobieren, und das Netz gibt natürlich dann auch immer mal wieder Lösungen preis, wo man dann auch mal nachgucken kann. Allerdings findet man da auch viel Ratschläge, die man dann auch vergessen kann. Aber ja, das ist so ein Sammelsurium, so ein Becken, wo man versucht, sich schlau zu machen. Aber es ist tatsächlich viel ausprobieren, und das ist eben auch so für mich der Reiz, auch zu überlegen, wie kriege ich das hin? Also wie baue ich meine Form, damit ich was machen kann? Und das ist eigentlich so das Spannende und Herausfordernde.
Und hast du da irgendwie das für dich im Gefühl, wie weit du da gehst? Also ich kann mir halt vorstellen, es ist natürlich schön, wenn man, also ich nenne es jetzt mal forschen, ne, oder experimentieren, das ist vielleicht das bessere Wort, dass man experimentiert, und das kann man ja auch eine Zeit lang so machen. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch im Kopf, ja, ich muss natürlich, also das kostet ja auch alles Zeit, die man investiert, und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Und auf der anderen Seite fehlt einem ja die Zeit dann auch für die eigentliche Gärtnerei oder andere Arbeiten. Also da muss es ja irgendwie für dich so einen, auch einen gesunden Menschenverstand geben, wie lange du an einer Sache bleibst, um zu überlegen, lohnt sich das jetzt wirklich, die noch weiter zu verfolgen? Also wird da irgendwann mal ein Produkt raus, wo man auch, ich sag mal, Geld mitverdienen kann? Oder gebe ich da irgendwo auf? Also gibt es diese Phasen, oder ist das immer so, dass es am Ende irgendwie doch was wird?
Da bin ich relativ hartnäckig. Ob man dann nachher Geld mitverdienen kann, das steht noch auf einem ganz anderen Stern. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an irgendeiner Bearbeitungstechnik oder einem Produkt, was aus Beton letztendlich entsteht, dann überlege ich, habe ich schon auch im Kopf, kann ich daraus vielleicht auch einen Workshop irgendwann mal anbieten? Und irgendwann gebe ich dann die Idee auch frei, dann sage ich, okay, jetzt mache ich einen Workshop. Es muss natürlich auch passen, dass man das auch in Form eines Workshops dann auch anbieten kann. Und dann gebe ich sozusagen die Idee auch frei. Es gibt Sachen, gibt aber auch ein, zwei Sachen, da habe ich dann wirklich so lange dran rumgeschustert, dann sage ich, ne, das behalte ich jetzt auch mal schön für mich. Aber es ist nicht immer gesagt, dass dann die Idee auch marktfähig in Anführungszeichen ist. Also mal, um so mal ein Beispiel zu nennen, ich liebe es zum Beispiel, altes Werkzeug in meine Tröge oder in die Gefäße einzuarbeiten, also alte Zangen, alte Scheren und solche Sachen. Das finden aber leider neben mir nicht so ganz viele Leute auch schön. Da gibt es immer mal so ein paar wenige, die dann auch sagen, ach, wie geil und wie toll, und dann kaufen die das auch, aber das ist nicht unbedingt das, was so die, was massenkompatibel ist. Und das sind auch so zwei Herzen, die dann manchmal bei mir in der Brust schlagen. Die Sachen, die mir richtig Spaß machen, die wollen dann nicht unbedingt immer alle haben. Und dann muss ich aber eben auch Sachen machen, die alle haben wollen, die mir vielleicht dann nicht so viel Spaß machen oder nicht so die Herausforderungen, sondern nicht so den kreativen Ansatz dann auch haben. Aber das gehört dazu, und das eine ist genauso gut wie das andere. Und schön ist halt immer, wenn man dann trotzdem auch die Zeit hat, das auszuprobieren. Aber es ist schon richtig, ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich nicht verkünstel und zu lange dann an irgendwas rumdoktere, wo ich dann irgendwann denke, na komm, es ist vielleicht doch keine gute Idee. Und aber oft ist dann so, dass ich vielleicht nochmal ein Jahr später sage, ah, jetzt probierst du das aber doch nochmal. Und also da habe ich dann schon immer den Ehrgeiz, dann auch irgendwie eine Lösung zu finden für die Aufgabenstellung, die man irgendwann mal hatte.
Wenn man jetzt das Gärtnerjahr irgendwann beendet hat, und vielleicht ist das vielleicht im November. Gibt es irgendeine, also ich möchte jetzt keine Umsatzzahlen oder Gewinnzahlen hören, sondern gibt es irgendwie eine Möglichkeit auszudrücken, wie viel du im Jahr verkaufst, damit man eine ungefähre Vorstellung hat, also von dem Umfang von Grünzeugs? Also ich sag mal, ich spinne mal rum, also könntest du zum Beispiel sagen, ich verkaufe im Jahr so und so viele Pflanzen in Töpfchen? Oder gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, daran messe ich immer ein gutes Jahr zum Beispiel?
Ach, das ist, glaube ich, relativ schwierig zu beantworten. Es gibt Jahre, wo man relativ gut vermehrt hat, wo man alles geschafft hat, dann verschiebt sich das Ganze vielleicht in Richtung von mehr Pflanzen. Dann hat man Jahre, wo, also zum Beispiel in den Jahren, wo viele Arbeiten dann auf den neuen Grundstück auch anstanden, dann kam die Vermehrungsarbeit ein bisschen zu kurz, dann sind es dann auch ein bisschen weniger Pflanzen. Man muss wissen, dass man ja immer auch einen gewissen Grundstock überhaupt an Mutterpflanzen haben muss, damit man überhaupt gescheit vermehren kann, weil wenn eine Pflanze, wenn ich dann nur 4, 5 Stecklinge machen kann, dann kommt man nicht so ganz weit. Also man braucht immer da einen relativ großen Grundstock. Ich könnte, also klar gibt es Zahlen, aber die sind auch so unterschiedlich. Ich kann vielleicht so viel sagen, wir sind wirklich eine sehr, sehr kleine Gärtnerei, und wenn man so die großen Staudengärtnereien oder sowas sich dann anschaut, das sind einfach ganz andere Dimensionen. Und wir haben für uns auch so ein bisschen, ich habe bewusst den Job ja auch gewechselt, weil ich auch eine Entschleunigung auch haben will. Und wir haben eine bestimmte Anzahl an Kulturbeeten, es sind 12 an der Zahl, und die sollen immer voll sein. Und wenn die dann nach der Saison oder nach der Verkaufssaison leer sind, dann war es ein gutes Jahr. Und und dann können die wieder befüllt werden. Und dafür brauche ich natürlich, die Stecklinge werden ja alle in so kleinen Multitopfplatten gezogen. Da muss man dann entsprechend auch gucken, dass man den Nachwuchs dann hat. Dann wird das alles sehr betopft. Und das ist, da geht es mir weniger um so die absoluten Zahlen. Aber für mich ist es zutiefst befriedigend, wenn ich die Pflanzen, die ich produziert habe, dann auch alle an den Mann bringen konnte und gleichzeitig dann auch in den Multitop-Platten wieder ausreichend Pflanzen da sind, um die Beete wieder für das nächste Jahr zu bestücken. Und alles, was in eine andere Richtung geht, wenn man zu wenig hat, ist immer ein bisschen blöd. Aber was auch immer ziemlich blöd ist, wenn man zu viel hat. Also wenn man dann, wenn die der Vermehrungselan mit einem wieder mal durchgegangen ist und man mehr Stecklinge gemacht hat, als man eigentlich bräuchte, dann hat man nämlich ein anderes Problem, dass man nicht weiß, wohin damit. Und das ist auch so für mich ein bisschen die Herausforderung, weil ich bin ja eben kein gelernter Gärtner. Ich habe da einfach auch eine Weile für gebraucht, um das alles auch rauszukriegen. Und das ist ein Learning by Doing. Und mittlerweile sind wir eigentlich so in einem Level drin, dass wir sagen können, wir kriegen das ganz gut hin. Und das ist dann ja für mich so sehr befriedigend, wenn ich das dann auch sehe.
Finde ich eine sympathischere Antwort, als wenn man sagen würde, ich bin immer froh, wenn ich im Jahr x Mengen Pflanzen verkauft habe.
Ja, es ist ein bisschen so, dass natürlich muss ich mein Geld verdienen, um mich zu ernähren, um meine Versicherung, um meine Krankenkasse und auch ein bisschen in die Rente zahlen muss. Aber es ist auch ein bisschen so, dass wir gesagt haben, wir wollen bewusst etwas entschleunigen und auch auf vielleicht den einen oder anderen Luxus verzichten und dafür aber mehr Zeit haben, mehr Zeit für Dinge haben, die uns Spaß machen und versuchen auch ein bisschen weniger Geld klarzukommen. Man muss auch ganz klar sagen, des Geldes wegen habe ich diesen Schritt nicht getan. Ich hätte in meinem alten Job deutlich mehr Geld verdienen können. Also das ist ganz klar eine Entscheidung gewesen zum Entschleunigen und zu Dingen, die einem und Dinge zu machen, die einem Spaß machen.
Ich frage meine Gäste auch immer gerne, was haben sie noch für Ziele oder was haben sie für Träumereien? Ob das realistisch ist oder nicht, ist freigestellt. Ich gehe bei dir davon aus, dass es nicht der dritte Garten ist, um noch mehr Beetfläche zu haben, um noch mehr Pflanzen zu verkaufen, um noch reicher zu werden, nach dem, was du gerade erzählt hast. Aber hat oder hast du oder habt ihr irgendwelche Ziele oder Träume, wo du sagst, da steuern wir drauf zu oder da wollen wir hin, zum Beispiel, um noch zufriedener zu sein?
Also, das klingt vielleicht ganz banal. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich bis zu meiner Rente den Job so noch machen kann. Da gehört Gesundheit dazu. Das ist gerade bei so einer Arbeit, die doch sehr körperlich auch ist, ein tolles Gut, wenn man lang gesund ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist die klimatische Entwicklung. Dieses Jahr war schon ein bisschen heftiger und da denkt man natürlich drüber nach, ob das alles mal noch so gut geht für die nächsten 10 Jahre, die ich noch arbeiten muss. Aber ich habe so jetzt keine Ziele, noch reicher zu werden. Dafür müsste man erstmal reich sein, aber so dieser monetäre Aspekt spielt da eigentlich, wie gesagt, nicht die Rolle, sondern eher, dass alles gut läuft und dass man die Prozesse vielleicht noch optimiert bekommt, dass man Dinge vereinfacht, dass man ein bisschen weniger Stress auch hat. Ja, einfach die Verschiebung weg von der Arbeit hin zu einer guten, ich hasse eigentlich dieses Wort Work-Life-Balance, aber es ist tatsächlich so, dass man einfach einen guten Ausgleich hat und die vor allen Dingen auch die stressige Phase, die man während der Saison hat, wo man sein Geld verdient, dass man das versucht zu reduzieren und ja, einfach in Summe einfach eine gute, ausgeglichene Arbeit machen kann. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, den ich habe.
Zum Schluss habe ich immer noch 2 Fragen. Meine erste Frage. Du hast mir im Vorgespräch auch einen Spruch von Karl Förster gesagt, und zwar, wenn ich nochmal geboren werde, dann werde ich wieder Gärtner, also so oder so ähnlich. Du hast mir aber auch erzählt, oder wir haben ja auch rausgehört, dass das nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es geht zum einen nicht nur ums Geld verdienen, aber man muss auch Geld verdienen, man hat klimatische Veränderungen, das ist nicht immer alles einfach. Man muss organisieren können, man muss budgetieren können irgendwo. Also es hat alles seine schönen, ganz tollen Seiten, das Entschleunigen, das Stressfreiere, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Selbstbestimmte, bedeutet ja auch das Selbstständige und alles, was damit einhergeht. Und du hattest vorher einen angestellten Job, den du dafür aufgegeben hast. Wenn du das heute alles rückblickend einmal dir anschaust, was würdest du sagen, wie würdest du dein Leben heute beschreiben, vielleicht mit einem Adjektiv oder mit mehreren? Was ist der Unterschied zu deinem alten Leben, zu deinem neuen Leben?
Das Gute war bei meinem alten Leben, also in meinem alten Job, dass ich nie mit Bauchweh zur Arbeit gegangen bin. Also ich habe den Job eigentlich auch immer gerne gemacht. Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinem Chef ein wunderbares Verhältnis gehabt, habe da sehr gerne gearbeitet. Ich habe nur gemerkt, dass mich der Job als solcher irgendwann nicht mehr befriedigt hat. Es hat sich wiederholt und da hat einfach die Leidenschaft gefehlt. Und die Leidenschaft, die ist bei mir beim Gärtnern da. Und wenn man sich dann die Frage stellt, würde man das genau nochmal so machen? Ja, ich würde es direkt wieder so machen. Es ist ganz spannend, auch wann immer ich das, gerade so in der Phase, als ich mich dann entschieden habe, wirklich ganz zu wechseln. Es gab sehr, sehr viele Menschen, die zu mir gesagt haben, ach Mensch, wenn ich sowas wie du hätte, dann würde ich das auch direkt machen. Und dafür bin ich dankbar, dass ich sowas habe, dass ich das erkannt habe, dass es da was anderes gibt, was mir sehr viel Freude macht, was mich befriedigt und ausgeglichen macht und auch einfach glücklich macht. Ich muss es wirklich so sagen, ich mache diesen Job bei allem Stress, den ich auch habe, ich mache ihn wirklich sehr, sehr gerne und er macht mich glücklich und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ich hätte einen Wunsch gehabt, wenn ich mir das aussuchen dürfte, wenn ich denn nochmal auf die Welt käme, dann hätte ich tatsächlich den Beruf des Staudengärtners auch gerne gelernt. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil ich mir das alles dann auch erarbeiten musste oder ja, über Bücher, über Internet etc. und über Gespräche auch mit anderen Gärtnern das so mühsam ein bisschen zusammenklauben musste. Also das wäre total klasse gewesen. Ich wäre Staudengärtner tatsächlich, also ich hätte es gelernt. Aber ansonsten, ich würde es nach den Worten von Karl Förster gerade wieder so machen.
Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ui, ich glaube es, also mittlerweile bin ich von Sempervivum, von der ganz schlimmen Sucht geheilt, aber das ist schon eine Pflanze, die mich sehr, sehr, sehr viele Jahre begleitet hat und ich glaube, ich bräuchte gar keine andere. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan oder mich triggern so diese ganzen tropischen, subtropischen Geschichten ganz, ganz wenig. Ich glaube, ich würde einen Hauswurz tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht banal, aber den würde ich nehmen. Aber frag mich bitte nicht, welchen von den 8.500 Sorten, weil da könnte ich mich nicht entscheiden.
Genau die Frage wollte ich jetzt stellen. Okay, dann nehmen wir den Hauswurz. Andreas, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und hiermit würde ich dir gerne das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Jens, dass du mich gefragt hast, bei deinem Podcast dabei zu sein. Das war für mich eine spannende Erfahrung. Es waren auch einfach ein paar Sachen, die du mich gefragt hast, die ich so für mich noch gar nicht beantwortet hatte. Also es hat auch ein bisschen was in mir ausgelöst, über die eine oder andere Sache nachzudenken. Ja, dafür herzlichen Dank und ich fand es sowohl im Vorgespräch als auch heute sehr angenehm, mich mit dir zu unterhalten.
Vielen Dank, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Das war Andreas von Grünzeugs. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch die Links zur Webseite von Andreas sowie dem Instagram-Account. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast und zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.